Liebe Freunde des Studium Generale, ich freue mich, dass Sie auch heute wieder so zahlreich gekommen sind. Nun, Sie alle wissen, wir hatten ursprünglich für heute Herrn Sinn eingeplant, aber Herr Sinn wird erst am 11. Februar kommen und zu uns sprechen. Heute hat dankenswerterweise sich unser Kollege Herr Schink bereit erklärt, jetzt den Part des Vortragenden zu übernehmen. Und es geht heute um Umweltschutz. Das ist ein hochaktuelles Thema. Sie wissen, dass Deutschland lange Zeit als Vorreiter des Umweltschutzes galt. Inzwischen sind wir die Hinterbänkler in dem Bereich. Einerseits wegen der Verstromung von Braunkohle, andererseits wegen des Dieselskandals. Und diese beiden Themen lassen sich nicht über Nacht lösen, sie brauchen Zeit. Und über diesen Themen ist der Bereich Bioenergie sehr aus dem Rampenlicht herausgenommen, obwohl er ebenfalls sehr wichtig ist. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Sie, Herr Schink, heute dieses Thema aufgreifen. Sie sehen es auch in der Presse. Die Indonesier sind dabei, große Teile ihres Regenwaldes abzuholzen, um Palmöl anzubauen. Der neue Präsident von Brasilien scheint wenig mit Umweltschutz im Sinn zu haben und auch er ist offenbar sehr liberal, was das Abbrennen von Regenwäldern in Brasilien angeht, um dort eben auch landwirtschaftliche Nutzfläche zu schaffen. Und es ist völlig klar, dass sich mit diesen Aktionen die Klimabilanz der Welt sehr verschlechtert, und zwar in diesem Fall durch Bioenergie. Nun, Herr Schink ist hier ein ausgewiesener Fachmann. Sie kennen ihn von seiner Rolle am letzten Montag. Dort sprach er zum Vortrag von Herrn Raulf, Literaturarchiv. Sie sehen, Herr Schink hat sehr unterschiedliche Rollen und er ist auch ein wichtiges Mitglied in unserem Koordinationsteam und deswegen bin ich ihm sehr dankbar, dass er das macht. Ich möchte Ihnen kurz einige biografische Daten von Herrn Schink durchgeben. Herr Schink hat Biologie studiert mit Schwerpunkt Mikrobiologie und Biochemie in Marburg und in Göttingen. Er wurde 1977 in Göttingen promoviert. Er war dann als Postdoc in Madison, Wisconsin und danach wurde er hier in Konstanz Assistent am Institut für Limnologie und er habilitierte sich hier 1985 im Bereich der mikrobiellen Ökologie. Er übernahm dann Professuren in Marburg und danach in Tübingen und er kam dann 1991 wieder hierher zurück und übernahm hier den Lehrstuhl für Limnologie und mikrobielle Ökologie. Herr Schink ist Mitglied der Deutschen Nationalakademie Leopoldina und der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Er war Mitglied des Wissenschaftsrates 2006 bis 2012 und in den Jahren 2010 bis 2013 war er Präsident der Federation of European Microbiological Societies. Er war dann auch Prorektor für Forschung hier an der Universität Konstanz von 2004 bis 2007. Soweit zu Ihrer Vita. Wir sind auf Ihren Vortrag gespannt, Herr Schink.
Ja, ich freue mich ebenfalls über die offensichtlich doch sehr gute Resonanz, die dieses Thema gefunden hat. Ich hoffe, Sie sind nicht alle enttäuschte Sinn-Fans, die nun stattdessen auf mich zurückgefallen sind. Ersatzweise spreche ich über Sinn, also über Sinn und Unsinn der Bioenergie. Und dieser etwas provokative Titel geht eigentlich zurück, von mir aus hätte ich den gar nicht so frech formuliert, auf eine Publikation des Nobelpreisträgers Hartmut Michel, seinerseits Biochemiker für Pflanzen, Biochemie, Lichtreaktionen bei Pflanzen Und er hat das damals schon, also vor gut 6 Jahren, geschrieben vom Unsinn der Biokraftstoffe. Und darauf stütze ich mich ein bisschen mit meinem Vortrag heute. Zunächst kann man natürlich fragen, welche Bedeutung hat denn Bioenergie, also biologische Energieträger für den Menschen? Über lange Zeit ist die Menschheit ja mit Bioenergie ganz gut hingekommen. Wenn Sie das hier verfolgen, durch das frühe Mittelalter hindurch, dann haben wir eigentlich hier sehr große Waldbestände, die ja im Wesentlichen als Quellen für Heizmaterial, auch für Bauholz gedient haben. Die Wälder wurden auch als für die Viehweide genutzt. Das Vieh wurde teilweise in die Wälder getrieben. Und Sie sehen, als die Menschheit dann so allmählich zunahm, hier von anfänglich etwa 5 Millionen auf dem heutigen Gebiet Deutschlands, dann über 6, 7 bis über 10 Millionen, dann allmählich bricht der Waldbestand doch massiv zusammen. Wenn Sie Bilder angucken, etwa die Merian-Stiche hier aus dem 17. Jahrhundert, dann sehen Sie um die Städte herum totalen Kahlschlag. Da ist alles weggeputzt, weil es eben für die Bewirtschaftung, fürs Heizen und so weiter genutzt wurde. Und natürlich auch die Zugtiere, das heißt also die Energie, die genutzt wurde für den Transport, alle das kam von der Weide. Das waren eben Pferde und Ochsen, die im Wesentlichen da verköstigt wurde. Alle das lieferte die Bioenergie. Aber das ging doch hier immer nur auf Kosten der Waldbestände. Und mit Beginn des 19. Jahrhunderts, als dann eben die industrielle Revolution auf den Weg kam, da war das eigentlich nur möglich mit Hilfe fossiler Energie, mit Kohle, Braunkohle, die eben dann vermehrt genutzt wurde, später dann Öl und Erdgas. Und die Frage, ob in welchem Umfang biologische Quellen für die Energieversorgung des Menschen genutzt werden können, die hat eigentlich die Politik in den letzten 15 bis 20 Jahren durchaus bewegt. Und es gab teilweise recht abenteuerliche Hoffnungen, in welchem Maß die Biologie letztlich unseren Energiebedarf decken könnte. Das war der Anlass, weshalb einige Kollegen von mir und ich selber auch uns 2011 in Greifswald getroffen haben zu einer Tagung, um auszuloten, welches Potenzial die Biologie tatsächlich liefert. Und das Ganze mündete dann in einer Stellungnahme der Leopoldina, getragen im Wesentlichen von 3 Autoren. Der eine hier, Rolf Tauer in Marburg, der hat sich im Wesentlichen mit den Grenzen der Verfügbarkeit von Biomasse beschäftigt. Ich selber habe ein Kapitel verantwortet, was sich mit den Umwandlungsprozessen der Biomasse zu entsprechenden Energieträgern beschäftigt. Und Frau Friedrich aus Berlin hat dann noch eine Perspektive auf biologische Wasserstoffproduktion durch neue Techniken mit angefügt. Und in dieser Stellungnahme, die dann 2012 erschien, haben wir ein relativ kritisches Bild gezeichnet, welche Möglichkeiten die Biologie denn tatsächlich, die biologischen Energieträger tatsächlich für unsere Energieversorgung bieten. Und die Stellungnahme erschien im August in der Ferienzeit und wir waren stolz, dass die erste Stellungnahme auf der Frankfurter Allgemeine gleich auf der Titelseite sehr kritisch das aufnahm, was wir geschrieben haben und dass also auf die Weise doch das Bild dessen, was Biologie für die Energieversorgung leisten kann, sehr kritisch beleuchtet wurde. Ich möchte Ihnen im weiteren Ablauf nun die Möglichkeiten vorstellen, die die Bioenergie bietet, und dabei also zunächst mal die verschiedenen Typen biologischer Energieträger Ihnen kurz vorstellen. Dann kommt die Frage, wie viel Biomasse wir denn wirklich verfügbar haben und nutzen können. Und wenn die Zeit noch ausreicht, werde ich zum Schluss noch eine kleine Perspektive in die Zukunft zu zeichnen versuchen, was es vielleicht an neuen Perspektiven in diesem Bereich geben könnte. Nun zunächst zu den biologischen Energieträgern. An erster Stelle möchte ich über Biogas, Methan sprechen und lassen sich nicht erschrecken von ein paar chemischen Formeln. Derjenige, der sie lesen kann, freut sich, dass man da einigermaßen präzise die Dinge darstellen kann. Und wenn Sie sie nicht lesen können, ist auch nicht schlimm. Was ich hier jeweils darstelle, ist, was aus Biomasse, hier symbolisiert mit einem Zuckermolekül, an Energie verfügbar wird, wenn ich die mit Sauerstoff oxidiere, sprich verbrenne, dann entsteht CO2 und Wasser und wir bekommen einen relativ großen Energiebetrag dabei heraus. Wenn ich dasselbe Zuckermolekül nehme und zu Methan und CO2 vergäre, dann liefert das sehr wenig Energie. Das ist die Energie, die Organismen, die diesen Umsatz möglich machen, für sich behalten. Die wollen ja wachsen und damit brauchen sie auch Energie. Und die Differenz zwischen diesen beiden Beträgen, diese 2480 Kilojoule, die werden frei, wenn wir das Methan dann wiederum verbrennen und zu CO2 umwandeln. Und was ich damit andeuten will, zunächst, wir können, egal welche Umwandlungen wir mit der Biomasse durchführen, egal ob wir jetzt Methan oder Ethanol oder sonst was daraus machen, wir kriegen am Ende nicht mehr Energie in die Hand, als ursprünglich in der Biomasse schon drin war. Es werden immer irgendwo Verluste auftreten, in diesem Fall eben durch diesen Vergärungsprozess hier. Und vielleicht noch ein Hinweis hier, ich habe bewusst um dieses Zuckermolekül so eine eckige Klammer drum gemacht. Das soll heißen, das ist keineswegs nur Zucker, sondern Pflanzenmaterial und auch tierische Abfälle und was alles. Besteht nicht nur aus Zucker, aber das Zuckermolekül ist ein gutes Repräsentationsmolekül, mit dem sich vor allem auch rechnen lässt. Mit vielen Summenformeln für Biomasse, die sind beliebig kompliziert, aber Sie können nicht mitrechnen. Also das ist sozusagen nur repräsentativ für die Biomasse und so kann man tatsächlich die Biomasse eben in ein gut verfügbares und leicht verwendbares Molekül verwandeln, in dem noch sehr viel der ursprünglichen Energie drinsteckt. Der Prozess, der dahinter steht, der ist lange bekannt. Entdeckt wurde er 1776 durch Alessandro Volta, den jeder von dem Volt her kennt, der hat aber vieles andere untersucht. Und er hat beschrieben, dass er zum Beispiel hier am Ufer des Comer Sees ein bisschen Sediment aufstochern konnte und das Gas, was da aufgefangen wurde in diesem Gefäß, das konnte er anschließend entzünden und nannte es Aria Infiammabile, also entzündbare Luft. Es war die Zeit, in der die ganzen Gase identifiziert wurden. Um die Zeit war der Wasserstoff gerade wenige Jahre bekannt, auch der Sauerstoff, Stickstoff, das gehört alles in diese Zeit hinein. Und Volta hatte bereits mitgekriegt, dass dieses Gas zwar wunderbar brannte, aber dass es kein Wasserstoff war. Das konnte er durch Explosionsversuche zeigen, dass das ein anderes Gas war, aber brennend hat es genauso schön. Und diese Briefe gingen damals ziemlich schnell um die Welt. Hier ist die erste deutsche Übersetzung, 2 Jahre später in Winterthur erschienen. Briefe über die natürlich entstehende entzündbare Sumpfluft. Und diese Briefe, wie gesagt, wurden weit verbreitet, gingen bis nach Amerika. Und das war tatsächlich eine interessante neue Wissenschaft, die Volta da angestoßen hat. Der Prozess ist völlig einfach. Sie sehen, das läuft völlig von selbst da unten im Sediment eines Sees oder sowas ab. Das braucht keinen komplizierten Apparat, um zu funktionieren. Man nutzt den natürlich, diesen Prozess, zum Beispiel in solchen Bioreaktoren, wie er hier in der Kläranlage Konstanz steht, oder in entsprechenden Reaktoren, wie man ihn aus landwirtschaftlichen Betrieben kennt. Der Prozess ist immer mehr oder weniger derselbe und er stabilisiert sich von selber. Das ist eigentlich der große Vorteil. Sie brauchen keine definierte mikrobiologische Kontrolle. Sie können eigentlich da alles reinwerfen und das einigermaßen homogen zu mischen versuchen und dann bekommen Sie eben Ihr Gas daraus, was Sie nutzen können. Es gibt solche einfachen Reaktoren in Ländern der Dritten Welt, hier in Indien, wo in so einer Dorfgemeinschaft so ein Reaktor in den Boden reingebaut ist und hier die Abfälle hineinkommen. Das wird hier unten vergoren, darüber hängt hier so eine Gasglocke, da wird das Gas aufgefangen und dann und wann muss man das da unten mal abpumpen. Aber im Wesentlichen kann man das Gas nutzen. Und das ist eben dann in solchen kleinen Gemeinschaften, wird das zum Kochen oder Heizen oder sowas benutzt. Also eigentlich eine recht simple Technik. Und die Mikrobiologie dahinter, die ist leider ziemlich kompliziert. Und das habe ich Ihnen hier angedeutet. Es sind grundsätzlich bei dieser Methanbildung, das steht hier unten, aus polymerem Pflanzenmaterial da oben, sind mehrere Reaktionsschritte jeweils erforderlich und jeder dieser Pfeile, die Sie hier sehen, ist mit vielen verschiedenen Organismengruppen besetzt, die da teilweise kooperieren und teils in Konkurrenz zueinander stehen und am Schluss eben dieses Methan hier unten bilden. Aber insgesamt, wie schon gesagt, stabilisiert sich das ganze System gerade wegen der Komplexität der miteinander interagierenden Organismen hier. Kommen wir zurück zu unserem Prozess, den ich hier oben dargestellt habe. Vorteile, die gesamte Elektronenfracht sozusagen, die hier in dem Substrat drinsteckt, die geht in Form des Methans letztlich in das Produkt, sodass wir die wirklich nutzen können. Und es wird eine große Vielfalt von Substraten genutzt. Der Prozess ist lange etabliert. Wie gesagt, den kann man mit einfachsten Mitteln betreiben. Das Produkt ist gasförmig, das ist auch vorteilhaft, das heißt, es trennt sich von der Fermentationsbrühe darunter problemlos ab. Die Verteilungs- und Nutzungstechnologie entspricht Erdgas, ist also leicht zu nutzen und was dann nachher übrig bleibt, kann man meist als Dünger nutzen. Soweit also ein relativ einfacher und gut zu nutzender Prozess. Es gibt aber auch Nachteile. Durch die Komplexität des Ganzen ist das Ganze relativ träge und kann sich relativ schlecht an wechselnde Bedingungen adaptieren. Solange man immer ein und dieselbe Futterqualität sozusagen anbietet, funktioniert das ganz gut. Wenn man aber da kurzfristig wechselt, dann kann das Ganze ein bisschen außer der Kontrolle geraten. Und das gilt eigentlich für alle diese sauerstofffrei behandelten Prozesse. Holzige Pflanzenanteile werden nicht umgesetzt. Es geht gar nicht so sehr um das Holz selber, aber zum Beispiel im Stroh haben wir ebenfalls viel holzartige Bestandteile und die werden sehr schlecht verwertet in diesen Reaktoren. Man kann versuchen, das zu verbessern. Da gibt es einige Arbeiten, die sich damit beschäftigen, das etwa in einem zweistufigen Prozess zu führen, in zwei Phasen nacheinander, es bei erhöhter Temperatur zu führen oder das Substrat vorzubehandeln, zum Beispiel durch Erhitzung oder auch durch Zusatz von spezifischen Enzymen, die die Substrate vorbehandeln und auf die Weise besser zugänglich machen sollen. Da sind Entwicklungen im Gang, aber fundamentale Neuerungen kommen da eigentlich nicht auf den Markt. Was können wir noch machen? Wasserstoff ist auch ein Energieträger, der durchaus interessant wäre. Und ich fange immer mit derselben Gleichung da oben an. Hier ist wieder unsere Biomassevergärung. Und wenn wir jetzt diese Biomasse, das Zuckermolekül, zu CO2 und Wasserstoff vergären, auf dem Papier geht das auch, dann ist das nahezu ideal. Das verschluckt für den Prozess fast keine Energie. Alle Energie bliebe in dem Wasserstoff erhalten und 99% wären also dann immer noch verfügbar. Wunderbar. Geht aber nicht. Es gibt keinen Organismus, der das tut. Sie müssten hier eine Gesamtfracht von 24 Elektronen mit diesem minimalen Energiegefälle sozusagen umsetzen. Den Gefallen tut Ihnen kein Organismus. Was man tatsächlich schafft, ist bei erhöhter Temperatur hier bei mehr als 60 Grad oder unter entsprechend mechanischer Begünstigung, dass man einen Teil der Elektronen zum Wasserstoff kriegt. Der größere Teil bleibt in der Essigsäure stecken hier. Und dann kriegt man insgesamt im günstigsten Fall ein Drittel der Elektronen als Wasserstoff raus, der Rest bleibt liegen. Und das ist natürlich recht unbefriedigend. Wasserstoff durch einen Gärungsprozess zu produzieren, bringt nichts. Ist immer wieder versucht worden zu optimieren, aber über das Drittel Elektronenausbeute kommt man nicht hinaus. Ethanol ist natürlich wieder günstiger. Ethanol kann man aus der Vergärung von Zuckern gewinnen. In dem Fall entsteht Ethanol und CO2. Sie sehen, auch da ist es nur ein kleiner Energiebetrag, den die Organismen für sich selber behalten. Der größere steht dann wiederum für die Nutzung zur Verfügung. Als Substrate werden in den USA Mais, in Brasilien Zuckerrohr eingesetzt und bei uns Weizen oder Zuckerrüben. Vorteil, wiederum eine praktisch quantitative Umsetzung, alle Elektronen in diesem brennbaren Produkt. Etablierter Prozess, kennt man lange, langfristig stabil, einfache Technik und die Nutzungstechnologie entspricht ungefähr Benzin, kann man also analog benutzen und Sie wissen, Ethanol kann man ja dem Benzin auch beimischen. Hat aber auch Nachteile. Bislang jedenfalls können effizient nur Teile von Pflanzenmaterial genutzt werden, nämlich freie Zucker und der Stärkeanteil der Pflanzen, also sind typischerweise die Früchte, die genutzt werden, während das die Stängel, also der ganze Gerüstsubstanzanteil, der wird im Wesentlichen nicht genutzt und mit ein bisschen Glück wird eigentlich nur die Hälfte der Biomasse ausgenutzt. Der Rest geht anschließend wieder in den Abfall. Am besten machen das die Hefen, kennen wir natürlich auch aus alkoholischen Getränken. Und es gibt Bakterien, die eine ähnliche Gärung vollziehen, aber die gehen über diese Konzentrationen hier nicht hinaus. Und das brennt noch nicht. 10% Alkohol, Sie können Ihren Wein zu Hause anstecken, das wird nichts. Man muss also den Alkohol aus der Fermentationsbrühe herausbringen durch Destillation und das kostet wieder Energie, womit die Gesamtbilanz eigentlich recht ungünstig wird. Und wir sollten auch noch zugeben, man braucht eine gewisse Kontrolle, dass wirklich nur die alkoholische Gärung hier stattfindet. Im Gegensatz zu der Methanbildung ist das kein selbststabilisierendes System. Es sind Reinkulturen oder nahezu reine Kulturen, die hier benutzt werden. Und die muss man unter Kontrolle behalten. Auch hier gibt es neuere Entwicklungen, die wir zum Teil schon kennengelernt haben. Vor allen Dingen kümmert man sich darum, eben auch an die Zellulosen und Hemicellulosen, also die Gerüstpolymere der Pflanze heranzukommen, kommen in der sogenannten zweiten Generation. Das ist aber noch in der Entwicklung. Man kann das zu optimieren versuchen, indem man etwa die alkoholische Gärung zu Ethanol und die Vergärung von Pflanzenmaterial zu Methan und letztlich zu elektrischem Strom direkt miteinander kombiniert. Hier haben wir auf der einen Seite Triticale, das ist eine Kreuzung aus Weizen und Roggen, der eben dann genutzt wird, zum Teil, all die Körner hier vergoren werden zu Ethanol, das Stroh dann in die Methangärung hier rübergegeben wird, gemeinsam mit Mais, der hier vorsiliert worden ist, dann geht das Ganze hier in die Biogasgärung, also Methanbildung. Das gebildete Methan kann man benutzen, um damit einen Stromgenerator zu betreiben und kann es auch abführen und nutzen. Die Abwärme von dem Stromgenerator kann man wiederum nutzen, um hier in der Destillation Wärme einzuspeisen. Und wenn man das Ganze optimal zusammenführt, dann hier die Abfälle wiederum da drüben einspeist, dann kriegt man eine relativ günstige Energieausbeute hin. Am Ende hat man also Ethanol, elektrischen Strom und Methan. Das Verfahren ist hier in Hohenheim entwickelt worden und zeigt eine relativ effiziente Nutzung der verfügbaren Energie. Ich hatte bereits diesen Begriff zweite Generation Bioenergieträger erwähnt. Hier wird versucht, das, was wir eben hier sozusagen im kombinierten System zwischen Ethanol und Methan hatten, in einem einzigen Prozess zusammenzuführen, der dann tatsächlich nur zu Ethanol führt. Dazu muss man aber hier die Abfälle, vor allem wiederum die Gerüstsubstanzen der Pflanzen, vorbehandeln, mit Hilfe von Enzymen etwa, und dann die eigentliche Fermentation und Destillation durchführen. Der Ertrag, der dabei zusätzlich gewonnen wird, ist relativ gering. In diesen Gärungen sollen eben Zellulose und so weiter genutzt werden und damit die Erträge erhöht werden. Man geht dabei aber nicht nennenswert über das hinaus, was in der kombinierten Fermentation mit Ethanol auf der einen Seite und Methan auf der anderen Seite ohnehin genutzt wird. Also, dass man hier jetzt die verfügbare Biomasse nennenswert erhöhen könnte, das ist nicht der Fall. Vor allem insbesondere dann, wenn man hier mit genetisch modifizierten Organismen hineingehen will, dann verlangt das natürlich eine sehr aufwendige mikrobiologische Kontrolle. Das heißt, Sie müssen alles sterilisieren, was Sie in diesen Reaktor reinstopfen und hinterher, wenn es rauskommt, wiederum sterilisieren, denn Sie dürfen die Organismen ja nicht in die Freiheit entlassen. Und das bedeutet, dass das erstens enorme technische Probleme mit sich bringt, abgesehen davon, dass es natürlich auch politisch sehr schwer zu vermitteln ist. Das ist fast so schlimm, als wenn Sie einen Atomreaktor bauen würden, wenn Sie hier mit genetisch modifizierten Organismen im großen Umfang vorgehen würden. Noch zur Ergänzung vielleicht, dann und wann taucht auch Vergärung zu Butanol auf, also Butylalkohol, das ist der hier, kann man aus Zuckern durch Vergärung gewinnen. Da entsteht immer als Nebenprodukte noch Aceton und ein bisschen Ethanol und einiges CO2. Der Energiegehalt vom Butanol ist noch ein bisschen günstiger als vom Ethanol und auch die technischen Nutzungsmöglichkeiten sind etwas günstiger. Allerdings die maximale Konzentration, die Sie in der Vergärung erreichen, ist wesentlich geringer als beim Ethanol und das heißt, dass entsprechend der Destillationsaufwand wesentlich höher wird, der hier getrieben werden muss. Das kann man sich für Lösemittelproduktion oder so vorstellen, aber zum Verheizen ist das einfach viel zu aufwendig und zu kostspielig. Dann gibt es natürlich noch Biodiesel. Was ist das? Das sind letztlich die Fettsäuren aus den Fetten, die durch einen Umesterungsprozess mit Methanol gewonnen werden. Da entstehen die Fettsäure Methylester und freies Glycerin, das zurzeit auf dem Weltmarkt sehr billig ist. Dafür kann man Pflanzenöle nutzen und zum Teil auch aus Algen hier solche Öle gewinnen. Zum Teil kann man auch Restfette, Abfallfette nutzen. Die Technologie funktioniert, geht im Prinzip wie mit Dieselöl. Nachteile, wird gerne unter den Teppich gekehrt, es verbrennt nicht sauber. Das qualmt gehörig, weil es kein reiner Kohlenwasserstoff mehr ist, sondern eben eine etwas komplexere Verbindung. Und natürlich, der Anbau steht in Konkurrenz zu Nahrungsmitteln, sei denn, man zieht sich auf die Algen zurück. Vielleicht lassen wir das mal zur Seite, was man hier machen kann. Alles, man kann die, hier das ist so ein Fettmolekül und hier haben wir die Esterbindungen drin. Und die kann man dann noch mit viel Wasserstoff zu richtigen Kohlenwasserstoffen umsetzen. Auf die Weise kommt man zum sogenannten erneuerbaren Diesel. Und wenn wir jetzt hier auf dem Schema ganz rechts bleiben, gibt es auch noch die Möglichkeit, Pflanzenmaterial zu verschwelen, also Holz vor allem zu verschwelen. Und dann kommt man zum sogenannten Synthesegas, das ist ein Gemisch aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid. Und dann kann man das in der sogenannten Fischer-Tropsch-Verfahren umsetzen, um daraus wiederum Kohlenwasserstoffe zu machen. Das geht vom Holz aus darunter, aber die Ausbeuten sind ziemlich mager. Soweit also die verschiedenen denkbaren Energieträger, die wir nutzen können. Jetzt müssen wir die Frage stellen, wie viel haben wir denn eigentlich an Biomasse, die wir für solche Späße einsetzen können. Und das ist ziemlich ernüchternd. Das ist die Kurzfassung des Kapitels von dem Hartmut Michel, das ich am Anfang erwähnt habe. Die Effizienz, mit der Pflanzen die einstrahlende Sonnenenergie nutzen und in Biomasse umsetzen, und das ist hier eben in Energieäquivalenten gerechnet, liegt bei 1%. Also von der ganzen Sonnenenergie, die pro Flächeneinheit da herunterkommt, wird nur 1% wirklich in Form von Biomasse festgelegt. Wenn wir das dann noch weiter, in welcher Form auch immer, hatte ich Ihnen ja vorher gesagt, weiter umsetzen, haben wir immer noch weitere Verluste, nicht nur vom Fermentationsprozess selber, sondern auch von den Transporten und was alles damit verbunden ist, sodass zum guten Schluss diese biologischen Energieträger, die wir da haben, bei 0,2 bis 0,5% Effizienz liegen. Wenn Sie das vergleichen mit einer Photovoltaik, die Ihnen heute problemlos zwischen 15% und 20% Effizienz, Energienutzungseffizienz des Sonnenlichts gibt, dann ist offensichtlich, wir liegen hier mindestens eine, wenn nicht zwei Größenordnungen unterhalb dessen, was physikalisch mit Hilfe von Photovoltaik möglich ist. Nun kann man natürlich sagen, bitte, ist ja auch alles möglich, kann man doch besser machen. Aber was die Pflanzen in 3 Milliarden Jahren nicht besser hingekriegt haben, dass wir das in ein paar Jahren verdoppeln könnten. Und selbst wenn wir das könnten, das wäre ja gewaltig, ich glaube nicht, dass das hinkäme, dann wären wir aber bei 2%. Und da sind wir immer noch ein Faktor 10 unter dem, was die Photovoltaik kann. Also da drehen wir an der falschen Schraube. Die bringt nichts. Hinzu kommt, dass natürlich die Sonneneinstrahlung global nicht gleichmäßig verteilt ist. Hier, leider kommen die Farben nicht so gut heraus. Also hier oben bei uns haben wir Produktivitäten von 200 bis 400 Gramm Kohlenstoff pro Quadratmeter und Jahr. Das gilt für gemäßigte Zonen hier allgemein. Wenn Sie in die äquatorialen Hochproduktionszonen gehen, dann kriegen Sie da ohne weiteres pro Flächeneinheit das Dreifache heraus. Und das sind natürlich auch die Zonen, insbesondere Brasilien hier, die etwa über Zuckerrohr sehr viel mehr Energie produzieren können, als wir das hier bei uns hinkriegen. Wenn wir die Bilanz der Umsetzung von dem, was an Biomasse bei uns wächst, ansehen und hier die sogenannte Netto-Primärproduktion der Pflanzen angucken, da muss man zunächst mal die gesamte Pflanze angucken. Ein größerer Teil ist unterirdisch, Wurzeln. Der größere Teil kommt oberirdisch heraus und kann geerntet werden. Ein gewisser Restbestand muss auf dem Feld verbleiben. Dann nutzen wir eben diese Zahl hier, diese 90 Millionen Tonnen Kohlenstoff pro Jahr gegenwärtig. In verschiedener Form. Dazu zählt pflanzliche Nahrung, Tierfutter, Industrie und Brennholz, andere Nutzungen in geringerem Umfang, Stroh wird produziert. Und diese Zahl deckt also alle unsere Bedürfnisse hier, vor allem auch hinsichtlich Ernährung, ab. Wir importieren aber gleichzeitig bereits fast genauso viel Kohlenstoff, hier sind es 90 und hier sind es 70, die wir als Futtermittel, Nahrungsmittel und dergleichen ins Land bringen. Und das ist alles schon mit dabei, wenn es darum geht, was wir aus Abfällen machen, wenn wir also Biomasse in Energieträger verrechnen. Dann implizieren wir dabei eine ganze Menge Kohlenstoff, den wir gar nicht hier produziert haben, sondern den wir aus anderen Ländern, klimatisch günstiger gestellten Ländern, importieren. Das heißt, indirekt treiben wir dort Landwirtschaft auf deren Kosten. Bitte? Ja, das schließt sich natürlich früher oder später an. Es werden dafür Urwälder nicht direkt gerodet, aber da gibt es gewisse Möglichkeiten, das durch Staffelung dann letztlich doch hinzukriegen, dass in größerem Umfang dort die Länder genutzt werden, um eben Energieträger auch für uns zu gewinnen. Dazu zählt als Energieträger natürlich Ethanol, den wir aus Brasilien kaufen können, aber vor allem Palmöl aus Indonesien. Und das ist ja zurzeit auch politisch in der Diskussion. Also wenn wir diese Bilanzen rechnen, dann müssen wir ehrlicherweise zugeben, dass wir bereits einen großen Teil des gebundenen organischen Kohlenstoffs gar nicht aus der eigenen Photosynthese in unserem Land gewinnen, sondern uns aus fremden Ländern einkaufen. Es wird auch die Produktion von Holz durchaus als Energieträger diskutiert. Und da finden Sie immer wieder Diskussionen darüber, ob es sinnvoll ist, so einen Wald lange stehen zu lassen, 100 Jahre an einem Stück und dann zu ernten, oder ob man durch sogenannte Kurzumtriebsplantagen immer wieder kurzfristig Holz hochwachsen lässt, erntet, neu anbaut und so weiter. Die Produktivität pro Flächeneinheit ist mehr oder weniger dieselbe, denn die ist von der Sonnenlichteinstrahlung begrenzt. Wenn es ganz mager bepflanzt ist, hier am Anfang jeweils kann nicht viel geerntet werden, aber über kurz oder lang wird das Sonnenlicht da genauso effizient genutzt wie im Wald. Nur die festgelegte Menge organischer Kohlenstoff, die in dem Wald festgelegt ist, die kriege ich da hinten gar nicht zusammen. Das heißt, wenn ich klimawirksam denken will, wenn ich also möglichst viel CO2 aus der Atmosphäre binden will, dann ist der Wald mit einem Langzeitbestand an Holz viel sinnvoller als diese Kurzumtriebsplantagen, die mir zwar Brennholz schaffen, aber letztlich keine nennenswerte Menge Kohlenstoff binden. Jetzt haben wir hier noch einen Faktor, den man berücksichtigen sollte. Das ist die sogenannte Energierentabilität, EROI abgekürzt, Energy Return of Investment. Und das ist jetzt unabhängig von den Fragen der Flächeneffizienz, die wir vorher hatten, die Frage, wie viel Energie kriege ich raus für einen bestimmten Energiebetrag, den ich in ein Verfahren investiere. Also, wenn die Zahl hier 1 ist, hier zum Beispiel, oder sogar kleiner als 1, da steht, dann habe ich genauso viel an konventionellen Energieträgern hineingesteckt, wie ich in Form des jeweiligen Produktes nutzen kann. Und Sie sehen, das sieht gar nicht so gut aus für die meisten Möglichkeiten, die wir hier haben. Da oben Brennholz, das ist relativ günstig, wenn man die Wälder sich selber überlässt und nicht ständig drin herumfährt und sie aberntet, dann ist ja einmal investiert und relativ lange können die produzieren. Wenn ich demgegenüber auf dem Acker alle Jahre neu bewirtschaften muss, dann ist diese Rentabilität viel geringer. Ich muss ja ständig mit meinem Traktor da drauf, muss das Zeug abfahren und so weiter. Und dann kriege ich knapp das Doppelte von dem raus, was ich in Form von konventionellem Sprit auf diesen Prozess investiere. Und Sie sehen, das gilt entsprechend hier für viele andere Prozesse. Dieser kombinierte Prozess mit Ethanol und Methanproduktion, den ich kurz vorgestellt habe, der sieht relativ günstig aus. Die Bioethanolproduktion aus Zuckerrohr in Brasilien ist ebenfalls sehr günstig, aber die sind natürlich auch klimatisch sehr viel günstiger dran. Und da gehört auch nach wie vor viel Knochenarbeit der Arbeiter dazu, über die wir hier gar nicht laut nachdenken möchten in unserem Land. Und Sie sehen hier viele andere Prozesse, die sind einfach sogar unter 1. Das heißt, wir stecken mehr Energieträger rein, als wir letztlich rausbekommen. Das bringt nichts. Photovoltaik steht hier etwas günstiger da. Windkraftanlagen haben eine relativ gute Bilanz in diesen Prozessen. Kernenergie ebenfalls am günstigsten, kommen Wasserkraftwerke weg. Nun müssen wir noch einen anderen Aspekt ansehen, das ist die Frage der Klimarelevanz. Auf den ersten Blick ist es ja völlig klar, wenn ich Pflanzenmaterial produziere, da ziehe ich CO2 aus der Atmosphäre und lasse das eben als Energieträger wirksam werden und dann gebe ich das CO2 wieder an die Atmosphäre ab. Das heißt, das schließt sich doch eigentlich ganz schön, kann nicht schlecht sein. Wenn ich aber dabei berücksichtige, was nebenbei sozusagen bei diesem Bewirtschaftungsprozess geschieht, dann muss man noch ein bisschen mehr ansehen. Aus dem Boden wird nämlich zum Beispiel gebundener Kohlenstoff entnommen, Humussubstanz, die den Boden wertvoll macht, die wird möglicherweise dabei geschädigt. Und man muss also jetzt jeweils sozusagen eine 1 im Hintergrund sehen. Das ist die Menge CO2, die ich binde im jeweiligen Prozess. Und hier habe ich zusätzlich einen CO2-Verlust aus dem Ackerboden heraus, der mir in der Bilanz des Prozesses negativ zu Buche schlägt. Ich komme durch die Bewirtschaftung, bringe ich einiges an konventionellem Sprit ein, der wiederum als CO2-Freisetzung wirksam wird. Durch die Düngung komme ich zu deutlichen Freisetzungen, vor allem von N2O, also Lachgas, aus dem Düngungsprozess, wie überhaupt aus der Landwirtschaft. Aber wir beschäftigen uns ja letztlich mit einem landwirtschaftlichen Produktionsprozess. Wenn ich das alles zusammenrechne, dann ist unterm Strich mehr CO2 äquivalent als Treibhausgas freigesetzt worden, 100% im Hintergrund und 41% noch draufgerechnet, die ich gegenüber dem, was ich eigentlich als CO2 gebunden habe. Das heißt, unterm Strich habe ich eigentlich eine Negativbilanz aufgemacht. Und das gilt in, zurück, das ging viel zu schnell. So. Ähnliches gilt für Wiesen- und Weidewirtschaft, da ist es vor allen Dingen die Methanfreisetzung durch die Weidetiere, die letztlich die Bilanz insgesamt verschiebt. Relativ günstig kommen die Wälder weg, die tatsächlich eine geringfügige Minderung des CO2-Effekts in der Gesamtbilanz möglich machen. Aber das hatten wir ja auch bereits vorher schon gesehen. Wälder, wenn man sie relativ wenig bewirtschaftet, dann können sie tatsächlich als Netto-CO2-Senken wirksam werden. Wir müssen also bei all dem, was man gerne so sich als Zyklus vorstellt, dass das CO2 eben durch pflanzliche Aktivität in gebundenen Kohlenstoff umgesetzt wird und als solches eben als Energieträger verfügbar wird, das können wir nicht abkoppeln von dem gleichzeitig erforderlichen Zyklus an Nährstoffen, sprich Dünger, den wir den Pflanzen ja zur Verfügung stellen. Und die kommen nicht ohne weiteres im Zyklus wieder zurück. Die müssen also in den Prozess immer wieder impliziert werden. Die Herstellung des Düngers ist ein energieaufwendiger Prozess, also gebundenen Stickstoff, Haber-Bosch-Verfahren, kostet viel Energie. Und mit all denen also ist der Kohlenstoffzyklus nicht ohne weiteres abzukoppeln vom Zyklus der Nährstoffe. Darüber hinaus müssen wir sehen, dass die Stabilität der Böden und die Ertragsfähigkeit der Böden natürlich begrenzt ist und dass wir die nicht in beliebigem Umfang für Produktionen aller Art nutzen können. In unserem Bereich hier sind die Böden zwar, hier steht degraded, also bereits in einem gewissen Abbauprozess begriffen. Das betrifft vor allen Dingen den gebundenen, hochpolymeren Kohlenstoff, Huminstoffe und so weiter im Boden. In manchen anderen Regionen sind die Böden in relativ schlechtem Zustand und sind also gar nicht mehr produktionsfähig in dem Umfang, wie man sich das wünschen möchte. Auch da betreiben wir letztlich Raubbau, wenn wir hier eine intensive Landwirtschaft betreiben, um Energieträger zu produzieren. Ja, was bringen genetisch modifizierte Organismen? Da wird oft drüber erzählt. Kann man damit jetzt die Bilanzen nennenswert verbessern? Genetisch modifizierte Organismen sind für viele Zwecke sehr nützlich im Labor, um bestimmte Prozesse tatsächlich im Detail untersuchen zu können, Regulation zu verstehen, möglicherweise in einzelne Schritte einzugreifen und Prozesse damit zu begünstigen. Das geht aber durchweg nur im Bereich gradueller Verbesserungen, keiner prinzipiellen Verbesserung. Genetische Modifikationen nützen uns aber nichts, wo rein aus Gründen der Thermodynamik ein Prozess nicht anders laufen kann. Das war etwa bei der Wasserstoffbildung durch Gärung. Da ist einfach nichts herauszuholen und da brauchen wir auch nicht auf ein Superbakterium zu hoffen, was uns das eines Tages liefern könnte. Die Wahrscheinlichkeit ist denkbar gering. Und ich glaube auch nicht dran, dass man durch irgendwelche Maßnahmen nun die Photosynthese, deren Effizienz ja relativ gering ist, nun so weit verbessern könnte, dass man da nennenswert mehr herausholen könnte. Schließlich muss man, und das hatte ich bereits angedeutet, daran denken, wenn man große Reaktoren mit genetisch modifizierten Organismen fahren will, dann läuft man nicht nur technisch, sondern auch politisch in große Schwierigkeiten. Und das sehe ich durchaus als ein Problem. Solche genetisch modifizierten Organismen, die sich von ihren Brüderchen rechts und links hier deutlich unterscheiden, sind keineswegs der Retter der Menschheit. Und die muss man also durchaus, man muss die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen dieser Techniken sehr deutlich einschätzen. Und dies nur zur Illustration, wenn wir für die Herstellung von Energieträgern tatsächlich im Wesentlichen auf Abfälle zurückgreifen wollen, dann müssen Sie sich vorstellen, wie Sie so etwas hier in steriler Form in einen Reaktor bringen und es letztlich da auch steril wieder herausbekommen. Das ist schlicht unmöglich. Nun, gegenwärtig ist unsere Energieversorgung zu wesentlichen Teilen begründet auf Öl, auf Gas, auf Steinkohle und Braunkohle. Es gibt noch einen gewissen Anteil Kernkraft in der Größenordnung von 10%. Und diese 9,4% hier, das ist tatsächlich Energie, die wir aus Biomasse gewinnen, wobei das zum weit überwiegenden Teil Brennholz ist, also eine sehr konventionelle Nutzung der Biomasse. Die steht hier oben ganz mit drin, also mit rund 1 mal 10 hoch 18 Joule pro Jahr. Ist die Biomassenutzung hier und das ist, wie gesagt, im Wesentlichen Brennholz. Die Biogasnutzung fällt demgegenüber deutlich herunter. Steht hier gar nicht in der Liste. Nun, eine kleine Perspektive noch. Was könnte man denn noch machen, wenn man biologische Prozesse für Energieproduktion nutzen will? Eine Möglichkeit wäre es, tatsächlich Wasserstoff zu produzieren, allerdings dann nicht durch einen Gärungsprozess, so wie wir es am Anfang hatten, da es ja nicht ging, sondern indem man es an eine lichtabhängige Reaktion koppelt. Und das tut man eigentlich konventionell auch schon, indem man etwa Sonnenlicht als Wärmereaktor nutzt und dann mit Hilfe dessen über eine Dampfmaschine Elektrizität erzeugt und dann diese Elektrizität nutzt, um eine Wasserhydrolyse durchzuführen, Elektrolyse durchzuführen und Wasserstoff zu produzieren. Alternativ kann man natürlich auch durch Photovoltaik direkt Elektrizität produzieren und wiederum auf die Weise Wasserstoff produzieren. Und diesen Wasserstoff könnte man ja vielleicht auch speichern, um etwa Flautenphasen in der Versorgung mit Sonnenlicht oder Wind entsprechend überbrücken zu können. Darauf zielen diese Entwicklungen ab, das lassen wir mal weg, die man gegenwärtig benutzt, um aus der Biologie abgeschaute lichtabhängige Reaktionen für die Energieproduktion zu nutzen. Dies ist eine Kurzfassung der pflanzlichen Photosynthese. Da haben wir zwei hintereinander geschaltete Lichtreaktionen. An einem Ende wird Wasser gespalten und dabei entsteht molekularer Sauerstoff und ein paar Protonen. Und die Elektronen wandern hier über die zwei Lichtreaktionen zu einem Verteiler sozusagen, von dem aus normalerweise die Pflanze dann CO2 fixiert und Biomasse aufbaut. An der Stelle gibt es aber sozusagen ein Notventil, was viele Pflanzen haben und was man nutzen könnte, um diese Elektronen dann über ein spezielles Enzym zur Produktion von Wasserstoff zu bringen. Das heißt, wenn ich am Anfang gesagt hatte, die Effizienz der Photosynthese, der pflanzlichen Photosynthese ist relativ schlecht, dann gilt das für den Prozess hierüber, wo die Pflanze eben neues Pflanzenmaterial produziert und natürlich ist dieses Verfahren aus Sicht der Pflanze nicht darauf optimiert, möglichst viel Pflanzenmaterial zu machen, sondern sie muss dieses ganze Material ja auch funktionell behalten. Es müssen alle Organelle, die die Pflanze braucht, um ihre komplizierte Biochemie am Laufen zu haben, das muss ja alles aufgebaut werden. Und von daher ist dieser Syntheseaufwand sehr groß. Wenn ich eigentlich nur Elektronen abzweigen will, um Wasserstoff zu produzieren, dann könnte ich das an der Stelle billiger haben. Und darauf zielen solche technischen Verfahren, die man jetzt aus diesem Konzept ableiten könnte. Hier haben wir im Prinzip das Konzept einer Brennstoffzelle, in der man die beiden Photosysteme voneinander getrennt hat. Am einen Ende wird die Spaltung des Wassers zum Sauerstoff vollzogen und die anfallenden Elektronen wandern eben über eine elektrische Brücke letztlich hierüber und können hier vom Photosystem 1 dann wiederum zur Wasserstoffbildung genutzt werden. Auf die Weise hätte man vor allem zunächst mal die Bildung von Sauerstoff und von Wasserstoff in zwei verschiedenen Kompartimenten. Denn wenn die an derselben Stelle entstehen, haben sie Knallgas und das wollen sie nicht unbedingt weiterverkaufen. Auf die Weise könnte man die beiden trennen. Dieser Teil hier produziert Sauerstoff. Dieser Teil ist sehr sauerstoffempfindlich. Darum muss man die auch wiederum getrennt halten, wenn man das technisch nutzen will. Und hier ist das noch skizziert mit wirklich biologischen Systemen, die man also aus Pflanzen heraus isolieren müsste. Man kann das dann gegebenenfalls auch durch rein chemische Katalysatoren zu ersetzen versuchen, in denen man im Prinzip genau diese Funktionen wieder nachspielt. Man spricht von einem biomimetischen System, das also das biologische System der Photosynthese nun mit alternativen Katalysatoren nachspielt. Das ist aber weit, weit weg von jeder technischen Anwendung. Also das ist keine Alternative, an die wir innerhalb der nächsten 20 Jahre denken könnten. Was daraus wird, weiß niemand, also sicherlich nichts, was in absehbarer Zeit unsere Probleme lösen würde. Welche Empfehlungen resultieren daraus? Jetzt greife ich wieder auf die alte Leopoldina-Empfehlung zurück. Unter den mikrobiellen Umsetzungen durch Fermentationsprozesse ist die Bildung von Methan oder Biogas sicherlich die aussichtsreichste, weil sie besonders vielseitig in der Nutzung der Substrate ist und weil das Methan eben ohne Destillation direkt genutzt werden kann. Wasserstoff können wir nicht vernünftig produzieren in diesem System. Vergärung zu gelösten Energieträgern können bisher jedenfalls immer nur Teile der Pflanzenmasse nutzen und man braucht relativ aufwendige Destillationen. Und die Nutzung von genetisch modifizierten Organismen bringen eigene Schwierigkeiten mit sich, auf die ich jetzt nicht nochmal eingehen möchte. Wenn man das alles in der Bilanz umrechnet, dann kann eine Energieversorgung durch Nutzung von Biomasse, und dabei denkt man jetzt in erster Linie an Abfälle aus der Landwirtschaft, aus dem Haushalt und so weiter, in der Bilanz ca. 4-5% des gegenwärtigen Primärenergieverbrauchs decken. Einen Vorteil haben biologische Energieträger natürlich dadurch, dass sie speicherbar sind, dass man also etwa produziertes Methan vorübergehend in Gaslager unterbringen kann und dann wieder nutzen kann, wenn andere Energiequellen nicht funktionieren. Beliebte Energieträger wie das Holz werden am besten unmittelbar durch Verbrennung oder durch Pyrolyse verschwelt. Dann kann man auf die Weise zu Synthesegas kommen und von da aus wiederum Kohlenwasserstoffe synthetisieren. Die Produktion sekundärer Energieträger sollte sich aber grundsätzlich auf die Nutzung von Abfällen konzentrieren und eben darauf verzichten. Das habe ich hier nochmal aufgeschrieben, hier haben wir unsere Bilanz, die Abfallnutzung zur Biogasproduktion ist sinnvoll. Eine Massenanpflanzung von Mais, Zuckerrüben und so weiter rein als Energieträger ist sicherlich nicht sinnvoll. Bioenergieproduktion steht national wie insbesondere auch international in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion und genau darum sollte man sehr genau überlegen, was man da der Produktivität unserer Erde zumuten will. Das gilt nicht nur für die Flächen, sondern das gilt auch für die Wasserversorgung, die Versorgung mit Düngern und alles, was dazugehört. Das ist also nicht ohne weiteres davon abzurechnen. Und hinsichtlich Klimaschutz ist die ganze Geschichte zum Teil eher kontraproduktiv, wie Sie vorhin in der Übersichtstabelle gesehen haben. Also das ist nicht unbedingt alles gut, nur weil es Bio ist, sondern es kann durchaus den gegenteiligen Effekt haben. Was heißt das? Ja, Bioenergiepolitik ist eigentlich keine Klimapolitik und auch keine Energiepolitik, sondern ist Landwirtschaftspolitik. Wie so vieles, was in der Landwirtschaft immer wieder den Landwirten versprochen wird. Heute ist es dies, eine Stilllegungsprämie, morgen jenes, womit eben bestimmte Programme erfüllt werden. Aber es dient weder der Energieversorgung noch dem Klima in diesem Fall. Und das sollte man ehrlicherweise auch zugeben. Es ist ja durchaus legitim, das zu tun, aber dann sollte man es bitte auch unter dem richtigen Namen verkaufen, dass man die Landwirtschaft fördert damit. Da gibt es aber auch durchaus auch andere Möglichkeiten, wie ich festgestellt habe. Das muss nicht unbedingt an der Energieversorgung aufgehängt werden. Das habe ich mal im Internet gefunden, fand ich sehr schön. Und was ist aus unserer Stellungnahme geworden? Wie gesagt, sie hat große Publizität damals gefunden. Ein halbes Jahr später wurde von der European Academy Science Advisory Council eine internationale Stellungnahme abgefasst, die im Wesentlichen auf der Leopoldina-Stellungnahme aufbaute und die letztlich dazu geführt hat, dass im Europäischen Parlament der Ausbau der Bioenergie massiv zurückgenommen wurde. Und das gilt auch in Deutschland, als damals unsere Stellungnahme in dem Sommer in die Öffentlichkeit kam, haben wir also massive Widersprüche erfahren müssen, sind x-mal auf alle möglichen Podien aufgetreten, denn dahinter steht eine Lobby, die auf einer Förderung im Bereich mehrerer Milliarden pro Jahr aufbaut und die waren sehr ungehalten darüber, dass das also nun auf einmal in Frage gestellt wurde. Wie gesagt, insgesamt ist da die Euphorie sehr zurückgegangen und wenn ich hier geschrieben habe, in der Größenordnung von 4-5% unseres Bedarfs, dann ist das eine halbwegs realistische Bilanz, die gegenwärtig erfüllt werden kann. Aber sehr viel mehr würden wir immer auf Kosten anderer Aufgaben möglich machen müssen und darauf dann muss man die Konsequenzen eben auch immer konsequent mit einrechnen. Und die sind nicht immer ganz so naheliegend, wie sie gerne gesehen wird. An der Stelle möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.